Und da sind wir wieder. Am Sonntag eine neue Ausgabe Gstettentime. Es ist unfassbar, es ist sagenhaft. Ich kann es nicht glauben. Ich bin völlig, also ich bin baff. Meine Nippel sind hertisiert. Ich habe heute einen Auftritt. Ja.
Nein.
Ja, ich kann es gar nicht fassen.
Autokino und so?
Wirklich in der Halle.
Echte Menschen?
Mit echten Menschen drin, ja.
Oh.
Ja,
das ist krass.
Das ist ein Auftritt, der sollte eigentlich im Spiegelzelt in Dortmund stattfinden. Und das Spiegelzelt ist aber zu klein, um die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Und jetzt wurde der verlegt in die Schalthalle 101 in Dortmund. Und da haben wir genug Abstand. Und da können wir es tatsächlich machen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, krass.
Weil seit ich jetzt beim MDR war, vor 2 Wochen, da hatte ich ja meinen letzten Auftritt in Leipzig. Da waren 25 Menschen im Publikum, aber es fühlte sich an, als ob ich im Olympiastadion stehen würde. Und jetzt werde ich mich wahrscheinlich in Dortmund, als wenn ich vor 18 Olympiastadien auftrete, weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt bin, tatsächlich vor normalem, also in Anführungsstrichen normalem Publikum zu spielen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall genießen heute.
Geht dir da auch ein bisschen der Stift gerade?
Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja, ich habe keine Ahnung. Mein Programm ist momentan nicht existent. Es ist weg, weil das Ding ist, wenn du nicht im Spielbetrieb bist, dann verschwindet dein Programm Stück für Stück im Unterbewusstsein und dann musst du es wieder peu à peu wieder rausfischen.
Rauslocken.
Wie so ein Goldsucher im Wilden Westen, der Goldschürfer, der da irgendwie im Fluss steht und da sein Sieb reinhält. Ja, und dieser Fluss ist quasi mein Unterbewusstsein und der Sieb ist mein Comedy-Verstand und ich siebe quasi nach allen lustigen Ideen, die ich da eventuell finden könnte.
Hast du auch einen Cowboyhut auf und eine Peitsche dabei?
Ich habe nur einen Cowboyhut auf.
Oh Mann, warum frage ich auch? Oder hast du zwei, einen für oben und einen kleinen für unten?
Nein.
Oder
nein,
vielleicht
der
ein
kleine wäre für meine Peitsche zu klein.
Und vielleicht noch einen für hinten. Also oben, vorne und hinten vielleicht.
Ja.
So ein String-Cowboy. Cowboy ist
String. Nein, Schatz, ich weiß nicht, warum du das sofort wieder so ins Sexuelle rüberziehen musst. Gut, eigentlich war es ich. Aber egal, du bist schuld.
Ja.
Und okay. Das finde ich sehr unnett von
ja,
dir.
Ja, Frauen sind sowieso immer schuld.
Ja, genau, ihr seid immer schuld. Ihr seid an allem immer schuld. Ja. So, jetzt haben wir endlich mal diese absolut neutrale Meinung. Haben wir jetzt endlich mal wieder auf den Tisch gebracht. So, Frauen sind schuld. So heißt auch die Folge. Frauen sind schuld.
Frauen können ja auch im positiven Sinne schuld sein.
Inwiefern?
Ja, zum Beispiel bin ich schuld, dass du ein Waffelfrühstück hattest.
Mm.
Und das ist was Gutes.
Wie konntest du nur? Du bist schuld. Scham.
Oh, dir fehlt die Glocke noch.
Ja, mir fehlt noch die Glocke, genau.
Okay, also ich bin schuld an Waffelfrühstück?
Ja.
Okay.
Ja, und auch wenn euch was Schlimmes passiert, dann seid ihr erstens schuld, dass es euch passiert und zweitens, dass ihr nicht den korrekten Weg einschlägt. Da seid ihr auch noch schuld dran.
Oh Mann.
Ja. Das ist so einfach. Das ist voll geil. Also ich gehe jeden Tag, stehe ich auf und überlege mir, welcher Frau gebe ich denn heute die Schuld? Ja.
Und da ich die einzige Frau in deinem Leben bin, die gerade verfügbar ist, bin
verdammt.
Ich.
Verdammt! Nein. Manchmal schreibe ich auch einfach wildfremde Frauen an und schreibe denen nur, du bist schuld.
Ja?
Nein, das mache ich nicht. So. Ich schreibe keine wildfremden Frauen an. Das macht man nämlich nicht. Das macht man ganz einfach nicht.
Ach so, ich dachte, das ist jetzt gang und gäbe.
Nee.
Man einfach wildfremde Frauen...
Da hat doch Moritz Neumeier so Ärger gekriegt, oder? Weißt du das noch? Der hat doch da so einen Shitstorm kassiert, weil er in so einem Sketch... also ich glaube,
der
hat
ein Fake-Tinder-Profil gemacht.
Fake-Tinder-Profil für Till Reiners gemacht. Und hat als Till Reiners, also nicht Moritz Neumeier, sondern halt der Video-Editor von denen. Oder ich merke gerade, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Das heißt, meine Faktenlage ist sehr wackelig gerade. Deswegen die einzigen Sachen, die ich weiß, Moritz Neumeier und Till Reiners haben in ihrer ZDF-Neo-Show was gemacht, wofür es einen Shitstorm gab. Mehr kriege ich gerade nicht aus der Erinnerung raus extrahiert. Weißt du noch mehr?
Ich meine, das war so, dass die mit diesem Fake-Profil Frauen auf Tinder angeschrieben haben und nicht freundlich, sondern direkt ja sexuell geworden
also,
sind.
Also ich glaube, sie wollten Till Reiners ein bisschen blöd aussehen lassen. Ich glaube, das ist so eine Rubrik bei denen in der Sendung, die tolle preisgekrönte Rubrik "Wir lassen Till dumm aussehen". und dann haben sie halt ein Fake-Profil von Till erstellt und damit Frauen angeschrieben, die auch fake waren.
Das wusste man aber vorher nicht.
Das wurde aber nicht ersichtlich. Ich habe auch gedacht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dass das echte Frauen sind, die anschreiben. Und da dachte ich mir auch schon so, oh krass, das ist schon krass. Aber auf der anderen Seite gab es halt auch eine riesige, also im Verhältnis recht großen Shitstorm auch.
Ja, ich finde zu Recht.
Okay.
Weil ich glaube, das war künstlerisch gut gemeint, weil die ja hinterher gesagt haben, hey, es war alles fake und bla bla bla. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, weil ich glaube, die wollten herausstellen, dass sehr viel auf Tinder ja sexualisiert wird und
nicht nur sehr viel, fast nur eigentlich ausschließlich.
Ich war noch nie da, ich wollte das vorsichtig formulieren.
Ja. Es wird sehr viel sexualisiert auf Tinder, aber manche spielen auch einfach nur Schach.
ich meine, die haben dann irgendwie Dickpics versendet.
Oh ja, das habe ich, ja, aber auch im Fake.
Ja, im Fake. Und ich meine, was fällt einem Mann denn nicht, also Entschuldigung, ich kriege die Wörter nicht klar voneinander. Fällt euch denn nichts Besseres ein, als Bilder von eurem Penis zu schicken? Also ich käme im Leben nicht drauf, einem wildfremden Menschen Fotos von meiner Vagina zu schicken.
Und das macht die Welt sehr traurig, mein Schatz. Die Welt wäre eine bessere.
Ich denke nicht.
Ich glaube auch nicht. Aber nochmal, ich will das nicht entschuldigen, ich will das auch nicht verteidigen, aber man muss schon fair bleiben und auch einfach klar sagen, das Profil war fake, die Frauen, die die Nachrichten bekommen haben, waren auch fake und deswegen ist da kein echter, wirklicher, ich sag mal, es ist ja auf jeden Fall komplett um die Ohren geflogen, ja. So kann man es auf jeden Fall sagen. Jetzt bin ich da natürlich auch in der blöden, was heißt in der blöden, ich bin in der schönen Position, dass ich Till kenne. Also wir sind jetzt nicht Best Buddies oder irgendwie so, wir gehen jetzt nicht zusammen zelten oder sowas. Moritz habe ich noch nicht kennengelernt. Und bei Till ist es halt so, Till macht sich sehr viele Gedanken über seine Nummern. Also ich, immer wenn er bei Stand-Up 3000 sind, das sind mit die besten Sets, die er da immer spielt. So, also insgesamt von Stand-Up 3000. Ich gucke mir das immer gerne an und bin immer froh, wenn er da ist. Und deswegen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die beiden sich da schon sich Gedanken drüber gemacht haben. Moritz hat sich ja auch entschuldigt.
War es nicht so, dass der Moritz auch gesagt hat, dass Till überhaupt nichts davon wusste, dass er ein Profil für ihn erstellt hat?
Ja, genau. Und aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch blöd, wenn man jetzt als wenn dann andere Comedians daherkommen und sagen, ja, das hätte man ja besser wissen müssen oder so, weil ich gehe auch gerade so mein Programm so durch und auch meine alten Programme und so, und ich habe zum Beispiel, das war mir auch überhaupt nicht klar, du kennst doch meine Topmodel-Nummer.
Ja.
Wo sich meine Schwester mit den Models bei Topmodel vergleicht und sagt so, oh, ich bin so dick, und ich sag, du bist nicht dick, sondern du lebst oder so. Ich kriege die Punchline nicht mehr genau hin. Damals, als ich die Nummer geschrieben und performt habe, dachte ich, ich glaube, das kann man machen. So. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man das so macht, weil das ist ein sensibles Thema und so. Ich glaube, das kann man machen. Heute kriege ich auch Nachrichten, die sagen, hey, das ist Body Policing, was du da machst. Du sagst deiner Schwester, wie sie sich mit ihrem, ein weißer Mann sagt einer Frau, wie sie sich mit ihrem Körper zu fühlen hat. Und dann bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen ausgestiegen.
Ja. Vor allen Dingen, also du hast es ja gut gemeint zu deiner Schwester gegenüber.
Aber ich möchte dich kurz zitieren vorher. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Also, ich sag's ganz ehrlich, ich versuche da immer offen zu sein. So, ich blick manchmal echt nicht durch.
Ja.
Ich sag's ganz ehrlich. Sondern rein von einem logischen Standpunkt her. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das Anliegen immer automatisch unlogisch ist oder so, sondern manchmal, ich merke immer mehr, ich brauche hier und da einfach ein paar Synapsenrunden mehr, bis ich was für mich kapiere.
Das kann ich gut verstehen. Ich denke auch gerade noch über die Sache mit dem, wie heißt das, Body?
Body Shaming. Body Policing.
Body Policing.
Body Policing, genau.
Also dürfte ich jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich fühle mich zu dick oder zu dünn, gar nichts mehr dazu sagen, weil das dann...
Ich darf nichts sagen.
Nein. Nee, ich zu dir dann nicht. Wenn du dann mir sagst, ich fühle mich zu dünn oder zu dick,
ja,
je nachdem...
Nee, dürftest du nicht.
Dann darf ich nichts mehr dazu sagen.
Dürftest du nicht. Du dürftest meine Erfahrung, die ich von meinem Körper habe, nicht bewerten. Und auch nicht einordnen.
Finde ich schwierig. Dann darf ich dir also nicht sagen, ich finde dich schön, egal ob du dünn oder dick bist?
Nicht, wenn ich sage, dass ich mich dick fühle. Weil wenn ich mich dick fühle, dann, wenn man, und da finde ich, stößt das halt so ein bisschen an seine Grenze. Und es kann sehr gut sein, dass ich da was nicht kapiere. Weil wenn man dann sagt, ich fühle mich, weil was ich immer schwierig finde, wenn Gefühle zur Realität werden, ja, wenn ich sage, ich fühle mich zu dick, und du sagst, ja, aber Schatz, du bist gar nicht dick. Dann kann ich sagen, Moment, warum nimmst du meine Gefühle nicht ernst? Ich fühle mich aber dick. So. Und dann ist das in dem Moment meine Realität.
Aber würde es dir denn helfen, wenn ich sagen würde, oh ja, das tut mir leid, dass du dich zu dick fühlst?
Nein, gar nichts, gar nichts. Also wenn man das, soweit ich es verstanden habe, dürfte man überhaupt nicht mehr an einer Figur eines anderen irgendwie kommentieren oder selbst wenn der das selber zum Gesprächsthema macht oder so, das dürfte man dann nicht mehr. Man dürfte nicht mehr das Gefühl, was ein Mensch zu seiner eigenen Figur hat, bewerten oder kommentieren. Also wenn du jetzt sagst so, ich fühle mich so und so und ich dann sage, nein Schatz, guck doch mal, das ist so und so, dann würde ich ja deine Gefühlswelt nicht akzeptieren.
Ja, aber wenn die in dem Moment einfach nicht richtig ist?
Ist egal. Du fühlst das, also ist es richtig.
Nee.
Ja.
Nee.
Ich sag das nicht.
Nee, da kann ich irgendwie, also ich verstehe, was der Sinn dahinter ist. Ich kann da aber nicht zu 100% mitgehen.
Ja. Ich auch nicht.
Also nicht, ich fühle mich jetzt so ein bisschen ignorant, weil irgendwie muss ja jeder, ist ja jedem zugestanden, die Gefühle über sich selber zu haben, die er gerade hat. Die darf er ja auch behalten. Nur wenn ich mit meinen Sachen dann irgendwie was, ach scheiße.
Ja. Ja, geht mir genauso.
Oh.
Ich brech da auch immer auseinander. Ich kenne das.
Man versucht so eine logische Gedankenkette aufzubauen und irgendwann kommt dann einer und schneidet so einen Faden durch,
ja,
und dann
genau.
Kommt man nicht mehr weiter.
Ja,
ja, ich weiß auch
auf
nicht.
Auf jeden Fall finde ich es immer schwierig, wenn bei einem Kollegen irgendwie oder einer Kollegin da irgendwie ein Shitstorm oder sowas passiert, weil keiner ist davor gefeilt. Du kannst was total gut meinen, aber du übersiehst einfach eine Sache und dann auf einmal hast du da
ja,
die ganzen Hasskommentare,
ja,
die dann so über den Berg kommen, wie diese Büffel bei König der,
ja,
Löwen. Die kommen,
du stehst
die dann
in
alle,
der Schlucht so, nein.
Ja, kommen die alle in deine Kommentarleiste und ballern dich voll, so, ne? Also deswegen, keine Ahnung, aber ja. Ich weiß auch nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind.
Weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte letztens auch so eine kleine Sache.
Okay.
Und zwar ging es ja da um ganz am Anfang von Black Lives Matters.
Ja.
Da haben alle dieses schwarze Profilbild gepostet als Zeichen der Solidarität. Und ich habe dann einfach nur geschrieben, und morgen gucken wir dann, dass wir jeden, der auf der Welt ist, dass jeder Respekt verdient. Also ja. Egal welche Hautfarbe, solange du ein Herz und eine Seele hast, verdienst du respektvoll behandelt zu werden.
Genau.
Das habe ich gemeint.
Und du hast All Lives Matter gepostet.
Und ich habe All Lives Matter gepostet. Nicht recherchiert, nicht drüber nachgedacht, ja. Einfach gedacht, es wäre eine gute Sache, bis mich dann so ein paar darauf hingewiesen haben, dass das eigentlich ein rassistischer Hashtag ist. Und ich erst mal so, ja, warum? Aber ich meine es ja nur gut.
Ja, genau.
Und dann habe ich noch ein paar Nachrichten gekriegt, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich da irgendwie mich vergaloppiere. Und dann habe ich es gelöscht und habe mich geschämt, weil ich habe mich nicht informiert. Ich habe gedacht, ich mache was Gutes, war aber gar nicht so. Und manchmal ist das so, dass man denkt, man macht was Gutes, aber ist gar nicht so. Genauso wie mit diesem Body Policing. Du denkst,
ja, genau.
Du machst was Gutes, aber es ist gar nicht gut.
Aber ich glaube, es ist unmöglich, vorher zu wissen und alle Sensibilitäten, die es gibt, abzuschätzen und sich da drauf einzustellen.
Das ist
ein Ding der Unmöglichkeit.
Ich habe aber tatsächlich in letzter Zeit das Gefühl, man müsste das tun.
Genau, glaube ich auch, ja.
Also man darf, man muss so viel links und rechts hoch und runter und 360 Grad reflektieren und gucken, dass man absolut niemandem irgendwie unbeabsichtigt auf die Füße tritt, das ist total verrückt.
Und das ist ein Problem, finde ich, weil wenn jemand abgefuckt sein will, dann ist der abgefuckt. Ich kriege zum Beispiel Hate für Nummern, wo kein politischer Ansatz drin ist, auch nichts mit Ernährung, auch nichts mit Tieren, das sind ja so die normalen Krisenherde auf Social Media. Ja, vegan, Fleisch essen, Tiere, passiert was Schlimmes, so. Was möchtest du sagen?
Ja, ich habe auch einen gekriegt letzte Woche. Ich grätsch kurz, behältst du deinen Gedanken, rein. Und so habe ich ja gesagt, Reese Witherspoon ist ein Pfannkuchengesicht.
Ja.
Im Spaß.
Ja, okay.
Habe ich böse Mail gekriegt, wie mir denn einfallen würde, dass ich Reese Witherspoon als Pfannkuchengesicht bezeichnen wollen würde. Ich wäre ja auch nicht attraktiver.
Ja.
Habe ich nur zurückgeschrieben, danke für deine Nachricht. Wir ziehen über alle gleich, ja, auch über uns selber.
Ja. Also das ist ja dann auch immer so, also erstmal der oder diejenige, die das geschrieben hat, so, die möchte nicht, dass eine Frau auf ihr Äußeres beleidigt wird und macht bei dir genau das Gleiche, was er kritisiert hat in dem Moment. Ja gut, dass es ein Mann war, das war mir irgendwie klar. Aber das finde ich mega, mega anstrengend.
Ja,
immer. Weil du kannst nicht alles... Wenn einer einfach irgendwie einen Furz quersitzen hat, dann wird der das an dir auslassen. Leider. Unhygienischerweise.
Und ich glaube, das ist okay. Also, dass wir mal etwas sagen oder etwas, jetzt mal abgesehen von diesem Black Lives Matter, das war wirklich nicht sehr intelligent von mir, dass wir mal was sagen oder etwas posten, wo nicht alle unserer Meinung sind. Ich finde das okay.
Ich habe, seit ich mich gegen Impfgegner ausgesprochen habe, habe ich auf meiner Facebook-Seite 600 Likes verloren oder 700 oder sowas. Also, und ich bin da manchmal echt schockiert. So, ich bin manchmal echt schockiert. Ja, wo ich mir denke so, what? Was geht hier ab?
Ja.
So. Ne? Also klar, jetzt, wenn man da ein paar hundert Likes verliert, das ist jetzt für mich in der Corona-Zeit das einzige Instrument, an dem ich ein bisschen ablesen kann, okay, was passiert gerade und was ist los, aber Hate, die ich auch kriege zum Beispiel für meine iPhone-Nummer, meine ganz alte iPhone-Nummer.
Wie geht die nochmal?
Oh, ich weiß es auch nicht mehr, das ist eine uralte Nummer von mir. Da hat mir mal einer geschrieben, dass ich dadurch Konsum feier. Ja, das heißt, ich befeuere den Konsum und leite die Menschen auf einen falschen Weg. Also, das hört sich jetzt
also
so absurd
nicht
an.
Nicht die ganze Werbeindustrie ist schuld, sondern
Maxi Stettenbauer ist schuld. Ja. Und das ist eine Sache, die mich dann auch immer schockiert. So, man denkt dann immer so, ach, die Leute haben Arsch offen. Nein, nein, der meinte das komplett ernst in dem Moment. Das war dem ein ernsthaftes Anliegen. Und da komme ich echt, es gibt auf jeden Fall Sachen, die es wert sind, in der Comedy kritisiert zu werden. So, zum Beispiel dieser Satz, erst wenn man über alle Witze macht, sind alle fair behandelt. Und wenn ich über jemanden keine Witze mache, dann schließe ich den aus und dann bin ich ja nicht gerecht. Das ist der größte Bullshit, der größte Unfug, der überhaupt jemals erzählt wurde. Das hat Serdar einmal, ein paar Mal erzählt. Nur jede Minderheit hat dann Recht auf Beleidigung. Und jetzt kommt da jeder Vollidiot, nimmt diesen Satz und denkt, er könne damit jetzt einfach ausländerfeindlichen Scheißdreck erzählen. Wobei Serdar sich da ja was ganz anderes dabei gedacht hat. So, das ist auch eine Sache, die man akzeptieren muss. Wir sind nicht Serdar, ja. Die meisten Menschen sind nicht Serdar. Das ist auf der einen Seite leider schlecht, auf einer anderen Ebene ist es aber auch gut. Und deswegen, da gibt's genug Sachen, die man kritisieren dürfte in der Unterhaltung, bin ich voll für. Auch dieser dumme Satz von Kurt Tucholsky, Satire darf alles. Halt die Fresse, Kurt! Warum soll Satire alles dürfen?
Weil, als Tucholsky gelebt hat, wann war das, weißt du's?
Ich glaube, der ist irgendwie 94 gestorben. ich hab's nicht abrufbar gerade.
Ich muss gerade mal gucken, ich es scheiße erzähle.
Warum sollte Satire alles dürfen? Und das finde ich ganz furchtbar. Finde ich ein ganz furchtbarer Satz, weil theoretisch könnte ich mich ja jetzt auf eine Bühne stellen und einfach ein absolutes Hass-Bit über Flüchtlinge sagen, ja, und sagen, die gehören ja alle weg und alle tot und so, und kann hinterher behaupten, ja, das ist ja ironisch gemeint. Das Problem ist, der Vollnazi, dem ist es egal, ob ich das ironisch meine. Der sitzt einfach mit seiner Hasserektion im Publikum und findet es gerade mega geil. Mhm. Und das fände ich nie so fein.
1935 ist der gestorben.
1935.
Mhm. Und das ist, also seitdem ist ja einiges passiert.
So ein bisschen was, ne?
Seitdem ist einiges passiert und deswegen muss man das wahrscheinlich auch mit ein bisschen Vorsicht genießen, indem man so Zitate hochholt und für sich selber als wahrnimmt, die zu der Zeit vielleicht okay waren, aber wo man heute vielleicht nochmal drüber nachdenken muss, ob man das auch wirklich so adaptieren kann.
Warte, jetzt muss ich das Tucholsky-Zitat auch nochmal googeln, weil es nervt mich ungemein. Unser Google. Weil aus diesem Satire darf alles Text, da wird nur der letzte Satz, Satire darf alles, zitiert. Aber das ganze Zitat, das ganze Essay von Kurt Tucholsky geht komplett anders.
Zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob Tucholsky vielleicht gar nicht so ein lieber Mensch war, wie ich denke. Überlege ich gerade, weil ich einfach mich bisher so wenig damit interessiert und auseinandergesetzt habe.
Jetzt muss ich hier gerade mal durchlesen. Sondern in der sinngemäß hat Tucholsky in dem ganzen Text auch gesagt, nur in der Satire offenbart sich schnell, wer einfach ein Tollpatsch ist, der heute über den Witze macht und morgen über den. Mhm. Sprich, Tucholsky greift genau das an in den Satz, Leute, die einfach so einen Rundumschlag ansetzen und einfach quer durch die Bank Witze über alle machen, dem unterstellt er, das interpretiere ich jetzt raus, Haltungslosigkeit. Ja, mhm. Da bist du einfach nur eine reaktionäre Knallcharge, die da einfach nicht wirklich nachdenkt, was er eigentlich auf der Bühne machen will. Hauptsache Aufmerksamkeit. So. Und deswegen, also ich wirklich, das komplette Zitat von Kurt Tucholsky ist auch nochmal eine Sache, die man sich geben könnte. So. Und das ärgert mich am allermeisten, dieses Satire für alles, dass das immer missbraucht wird, um so viel mittelmäßigen Scheiß zu verteidigen. Ja. Und finde ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen, um nochmal auf das Eingangsargument zurückzukommen, ich finde es völlig berechtigt, dass man hier und da in der Comedy oder auch in der Satire einfach mal Sachen kritisiert, so Finde ich erstmal prinzipiell in Ordnung. Aber dann gibt's natürlich eine Grenze, weil es bleibt ja nicht nur bei der Kritik, sondern es geht ja ganz oft zu Gewaltandrohungen oder ach, immer wenn ich irgendwo im Fernsehen bin und ich hab da mal ein Bit. Also immer hat man Leute, die einem schreiben, warte mal, bis ich dich finde, ich hau dir auf die Fresse und so. Mhm. Also wirklich konkret Gewaltandrohungen. Und dann kommen ja immer die Besserwisser, die sagen, ja, dann müsstest du ja nicht solche Nummern machen, die sowas provozieren. Das Schlimme ist, es sind oftmals die Nummern, von denen man es am wenigsten erwartet.
Ja, es wirkt, was die Leute triggert.
Dass
ne?
die Leute da ausrasten. Mhm. Ich habe eine Nummer über einen Apfelschäler, ist auch ewig her. Eine ganz alte Nummer, wo ich einen Apfelschäler über Amazon erzähle. Und wo man den Apfel so draufsteckt und so eine Kurbel dreht und so. Und ich habe das dann verglichen, der sieht aus, als ob der in einem Film von Saw wäre. Mhm. Ja. Und dann habe ich die Saw-Stimme gemacht. Ja, also die von dem Wahnsinnigen, von dem Jigsaw, von dem Mörder. Dann schreiben mir unzählige Leute, boah, als du diese Stimme nachgemacht hast, hab ich wieder eine Panikattacke bekommen. Warte, bis ich dich treffe, du bist ein dummer Wichser.
So, Themawechsel ein bisschen. Ich finde deine Texte auf Facebook immer so toll.
Welche Texte denn?
Du schreibst manchmal so Statement-Texte.
Okay.
Und jetzt bin ich reingegrätscht, weil du Panikattacke sagst und der letzte ja. Text, den du geschrieben hast,
bezieht sich auf Panikattacken.
Bezieht sich auf Panikattacken, ganz genau. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Max redet dann so ungefähr anderthalb Tage nur sehr wenig und ist sehr in sich selber versunken. Ja. Und dann weiß ich manchmal nicht, was du manchmal machst. Ich denke dann, er spielt irgendwie Computer oder so. Ja. Aber nein, Leute, der denkt sehr viel nach. Und wenn er fertig ist mit Nachdenken, dann kommt ein kleines Manifest auf Facebook. Und diesmal geht's darum, wie man vielleicht mit Panikattacken umgehen könnte. Dass du hast geschrieben, Panikattacken sind gar nicht so selten, wie man denkt. Dass es sehr viele Menschen gibt, die das haben. Und dass man nicht alleine damit ist.
Mhm.
Und das finde ich so toll an dir, dass du so schwierige Sachen nimmst, die eigentlich
absolut nicht vermarktbar sind.
Nee, die vielleicht auch peinlich sind, die dich verletzlich machen, die dich angreifbar machen, die dich vermeintlich zu einem schwächeren Menschen machen, weil ganz ehrlich, starke Menschen haben keine Panikattacken.
Ja, ja.
Ironisch gemeint, ihr wisst, wie ich das sagen will. Und das finde ich so schön, dass du keine Angst hast, auch so schwierige Themen zu formulieren und dann auch zu veröffentlichen.
Hm.
Das finde ich irgendwie super. Weißt du noch, was dich dazu getrieben hat, das zu tun?
Einfach nur das Gefühl, dass man nicht so allein ist.
Mhm.
Das ist das Einzige.
Ja.
So, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Comedy mache.
Mhm.
Ja, also einfach nur, keine Ahnung. Also ich habe immer Comedy geguckt, weil ich irgendwie immer alleine war und zu Hause Sachen geguckt habe. So. Und das ist eigentlich mit der Hauptgrund, warum ich Stand-up mache, damit Leute sich nicht so allein fühlen.
Mhm.
Ja. Du musst mal überlegen, so ein Comedy-Auftritt ist jetzt für jemanden, der irgendwie eine Depression hat oder an Panikattacken leidet. So ein Comedy-Auftritt ist Stress für so jemanden, dahin zu kommen.
Auf der Bühne oder im Publikum?
Nein, fürs Publikum. Du musst da hingehen, wahrscheinlich warst du da noch nie, du kennst dich da nicht so gut aus, musst da irgendwie einen Weg finden da. Das ist alles enormer Stress, sich dann in eine Halle reinzusetzen mit Leuten, die man nicht kennt, so. Und ich hatte mal nach dem Auftritt, hatte ich auch mal noch ein Gespräch bei der Autogrammstunde mit so einer mit einer jungen Frau, die gesagt hat, boah, ich war heute extra noch beim Therapeuten, damit ich die Kraft finde, heute hierher zu kommen.
Mhm.
So, also und das sind einfach so Sachen, da hört halt einfach der Spaß auf. So, ne? Also wenn du merkst, so boah, krass, Leute nehmen wirklich persönliche, die betreiben wirklich einen Aufwand, dass sie da hinkommen und sich das da anhören. Ist schon enorm. Das ist enorm.
Und ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wenn jetzt vielleicht ein oder zwei Hörer dabei sind, die sagen, oh ja, krass, ich hatte auch schon mal Panikattacken. Was würdest du sagen, so jetzt deine drei Soforthilfemaßnahmen?
Oh wow, drei Soforthilfemaßnahmen.
Oder zwei. Also die oder so zwei. Viele, wie dir einfallen.
Boah, also wenn man wirklich zum allerersten Mal eine Panikattacke hat, dann weiß man überhaupt nicht, was los ist. Man ist komplett verwirrt, man hat auch Todesangst. Man hat wirklich Todesangst. Mhm. Man hat wirklich das Gefühl zu sterben. So, oder das, was passiert oder so. Und das neurologische System dreht komplett durch. Ich würde dann einfach mal zum Arzt gehen, ja. Und also mir und die Organe checken lassen, ob da alles in Ordnung ist, soweit es halt geht, ne? Jetzt ist aber das Problem, wenn man Panikattacken hat, dann misstraut man den Ärzten. Dann sagt man, weil es fühlt sich so echt an.
Ja.
Es fühlt sich so echt an zu sterben. Und dann hat man irgendwie so ein komisches Zucken im Körper und dann fängt man an, sich da hineinzusteigern und dann wird's immer schlimmer und so. Und man ist felsenfest davon überzeugt, dass was nicht in Ordnung ist. Und dann fängt man an zu googeln und dann hat man da die Symptome und dann macht man es noch echter und oh, und dann wird das noch größer und immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Deswegen würde ich eine Kombination vorschlagen aus Atmen. Ganz wichtig, ruhig bleiben in einer Panikattacke ist nicht das Einfachste, aber Atmung hilft enorm. Das wäre das allererste. Tief durchatmen. Ganz wichtig. Und am besten einfach nur sitzen bleiben oder sich irgendwo eine Ecke suchen, wenn es geht. Natürlich ist alles, gibt immer Situationen, wo das schwierig ist oder so. Aber wirklich einfach ruhig bleiben. Ich bin mal bei einer, was mir geholfen hat bei der ganzen Sache und deswegen kann ich da keine Soforthilfe geben, weil ich hatte, eine meiner schlimmsten Panikattacken hatte ich während eines TV-Total-Auftritts, wo ich schon den ganzen Tag mega nervös war. Also ich bin morgen schon aufgewacht und fühlte mich schon so scheiße und dachte mir so, oh Gott, heute, oh Gott, oh Gott. So, und die Leute, das Team super nett und es war immer super geil, dass man da auftreten durfte. War immer geil, war immer super. Aber ich, für mich selber, hatte halt immer so eine seltsame Art, das zu verarbeiten und mich hat es immer voll mitgenommen und voll, weil der Druck so groß ist, ja. Und dann fahre ich dahin, war schon im Van, war ich schon 5 Kilo leichter geschwitzt, ja. Und dann hatte ich diesen Auftritt und Stefan Raab sagt mich an, hier ist Maxi Stettenbauer und ich merke auf einmal, wie mir schwarz vor Augen wird und den nächsten klaren Moment habe ich, als ich wieder bei mir in der Garderobe sitze. Und da habe ich was über mich begriffen, wo ich dachte, krass, ich war gerade nicht da. Ich war gerade, ich hatte Todesangst und ich war nicht bei Bewusstsein. Aber trotzdem hat irgendwie alles funktioniert. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Und da habe ich mir überfragt, guck mal, du warst gerade nicht konkret da, aber trotzdem lief das alles irgendwie. Mhm. Und da habe ich was Interessantes rausgefunden. Und zwar, wenn Menschen in einer absoluten Notsituation sind, dann funktionieren die. Beispiel, wenn irgendwo eine Notsituation ist, als ich zum Beispiel meinen Autounfall hatte, ja, da war ich glasklar. Da war ich voll da, ja. Und deswegen, das hat mir so geholfen, bei Panikattacken zu wissen, wenn wirklich was nicht stimmen würde, werde ich das Richtige tun. Hilft niemanden, ja, aber mir hat's geholfen. Es hat mir geholfen einfach, so, keine Ahnung, dieses Vertrauen einfach, ja. Und, aber natürlich hatte ich parallel auch eine Therapie und, aber diese drei Soforthilfemaßnahmen, atmen, das ist das Einzige und einfach, es geht wieder vorbei. Was Besseres fällt mir nicht ein.
Was du mir mal erzählt hast, fand ich total spannend, auch in Bezug auf Panikattacken, hast du gesagt, das ist alles nur Chemie. Das ist alles nur Physiologie in meinem Körper.
Ja.
Was da ausgeschüttet ist, wie ist gerade Adrenalin. Und dann kommt noch das und das dazu und dann kommt noch das und das dazu. Und das macht, dass ich so hibbelig bin, das macht, dass ich zittere, das macht, dass ich kurzatmig bin. Das ist alles ein chemischer Vorgang, der wie so Dominosteinchen nacheinander auslöst, wie ich mich gerade fühle. Und das fand ich total spannend, denn wenn ich mal eine Panikattacke habe, hätte oder haben werde, würde ich mich, glaube ich, daran erinnern, dass das alles ein chemischer Vorgang ist, der ausgelöst wird durch meinen Kopf. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, wenn man wirklich körperlich krank ist, das muss man natürlich abchecken, aber zu wissen, das ist alles Chemie.
Stimmt alles? Jetzt ist aber einfach das Ding, sobald du da drin bist, hilft dir das ja alles nicht. Deswegen bin ich da auch so hilflos gerade, weil wenn ich, also irgendwann habe ich halt angefangen, mich mit meinen Panikattacken zu arrangieren und einfach gemerkt, ah ja, komm, da kommen sie wieder. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, sobald man da einfach einen Umgang damit findet, die Attacken werden dann tatsächlich kürzer. Sie werden kürzer. Aber es ist auch nur meine Erfahrung, ne? Es gibt Leute, die haben das seit 20 Jahren, so. Und ich kann da nicht, deswegen zu sagen, wie kommen Menschen da raus, wie hilft man denen? Da gibt's Leute, die das einfach besser können als ich.
Ja, na, ja. Also ich wollte dich deswegen jetzt auch nicht als Experten irgendwie dahinstellen, nur als, vielleicht jemand, der das schon mal hatte und für sich selber eine Möglichkeit gefunden hat, da rauszukommen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass Upskirting zukünftig eine Straftat ist.
Menno. Upskirting, wenn man eine Frau unter dem Rock fotografiert.
Ja, und dann gibt's noch was anderes. Das habe ich neu gelernt, dieses Wort. Downblousing.
Downblousing? Was ist das denn?
Wenn man von jemandem von oben runter in den Ausschnitt fotografiert.
Oh, really? Aber wie soll man das, also nicht aber, sondern wie kriegt man das hin?
Keine Ahnung.
Krass.
Also Upskirting ist ja ziemlich einfach. Ja. Einfach nur in der U-Bahn da dran stellen, gucken, das ist ein kurzer Rock und dann fotografieren.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, schätze ich. Also ich habe auch noch nie jemanden unter.
Kann
unterwegs.
Mir nicht vorstellen, dass du da mit so einem Selfie-Stick irgendwie an dem.
Oh, Entschuldigung, ich wollte ein Selfie machen von unten. Ja, ich finde das gut, dass das eine Straftat ist, weil das ist einfach erniedrigend. Also du ziehst einen Rock an, ahnst nichts Böses und dann macht einer Fotos von deiner Unterwäsche. Das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre, da, das ist gut, dass das strafbar ist. Ich frage mich auch, wer das möchte und wer, aber egal. Es gibt auch Leute, die mögen Füße.
Ja, das, okay, cool.
Ja, das habe ich jetzt. Ich dachte jetzt, da würde ein Gespräch draus entstehen, aber ich habe das einfach jetzt nur gesagt und ja.
Es hat aber auch relativ lang gedauert, bis das mal eine Straftat ist, oder?
Ja, jetzt neu, ne?
Ja.
Gibt's ja auch nicht erst seit gestern.
Ich weiß noch, irgendwie vor 2 Jahren oder so gab's da in Köln auch irgendwie 3 Mädels, die da eine Anzeige gemacht haben und da wurde's noch abgeblockt und gesagt, ja, da kann ja jeder daherkommen und so.
Ja, da bin ich froh, dass mir das noch nicht passiert ist.
Ja. Okay, ich würde mal sagen, ich muss mich mal hinsetzen, damit ich für den Auftritt heute fit bin, weil es geht heute tatsächlich schon um 18 Uhr los, nicht um 20 Uhr. Das ist auch komisch, aber machen wir einfach so. Und dann bedanke ich mich, wieder fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder.
Ganz genau.
Jo, danke euch.
Tschüss.
Tschüssi.